Und Gott spricht: Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer soll mir gleichen? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Pfarrer in Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Herzlich willkommen zu einer Predigtvorbereitung. Das ist ein Text, der wird morgen in der evangelischen Kirche der lutherischen Richtung, also der deutschen Reformation, gelesen und gepredigt werden. Und jetzt gibt es ja unterschiedlich lange Predigtvorbereitungen. Es gibt also Predigtvorbereitungen, die sind sehr kurz. Also das liest einmal durch, was das Hotti. Und dann gibt es solche Predigtvorbereitungen wie diese mit 3 Tagen. Und man ist noch immer nicht fertig. Was Sie heute hören werden, sind so ein paar Gedanken zu einem Predigttext, der so groß ist, der so wichtig ist, der so vieles berührt, dass er eindeutig größer ist als ich. Als ihr lieber Pfarrer Hans Spiegel. Jesaja, Prophet Jesaja, einer der großen Propheten des Alten Testaments, in seinem 40. Kapitel. Lassen Sie mich Ihnen ein bisschen den Hintergrund erzählen, ja. Nun, es gibt mindestens 2 Propheten in diesem Buch drin. Der erste ist vom Kapitel 1 bis 39. Der ist einer, der lebt nur in Jerusalem. Der sagt den Leuten im Großen und Ganzen, seid nicht so deppert, glaubt an Gott oder es wird eine Katastrophe eintreten. Das ist also ganz kurz zusammengefasst, das, was er sagt. Und die Leute waren natürlich frisch, fröhlich weiter deppert. Folglich ist die Katastrophe eingetreten. Die Katastrophe war die, dass die Babylonier, das ist also so der Bereich des heutigen Irak, 2 Stromlandes daherkommen sind und haben das Israel im Vorbeigehen flach gemacht. Also wirklich im Vorbeigehen. Ja, das ist eine ziemlich blöde Geschichte, aus dem einfachen Grund, weil das nicht notwendig gewesen wäre. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es wäre nicht notwendig gewesen, denn sie hätten ja problemlos weiterleben können als Volk Gottes, aber sie waren Trotteln. Sie haben versucht, Spiele zu spielen, Machtspiele zu spielen. Sie haben versucht, das große Reich im Norden, also die Babylonier, und das Reich im Süden, also Ägypten, gegeneinander auszuspielen und ganz gescheit zu sein. Ganz gescheit wollten sein. Erinnert unglaublich an die Taktik der Regierung Dollfuss und nachfolgend Schuschnigg in Österreich, als schon klar war, dass die Deutschen kommen werden. Und man hat dann versucht, mit Italien zu paktieren, mit Mussolini und Hitler gegeneinander aufzuhetzen, damit das Österreich frei bleibt, unbesetzt bleibt. Was natürlich nicht geklappt hat, weil irgendwann hat der Mussolini, nachdem er zuerst schon noch sich gegen die Besetzung Österreichs ein paar Jahre lang ausgesprochen hat, ist er natürlich auf die Seite Hitlers übergegangen und Österreich war weg. Ja, eine Geschichte, die den Österreicher natürlich berührt. So ein kleines Land zwischen großen Ländern, also gerade Norden, Deutschland, Süden, Italien, also wo es da militärisch gar nichts machen könntest, wenn die wollten. Und was tut man dann? Nicht? Also wie gescheit ist man? Ist man gescheit? Ist man fromm? Ist man richtig? Oder ist man pseudogescheit? Glaubt man, man kann mit irgendwelchen Schmähs irgendwas erreichen? Trifft eigentlich auf jedes Land auf der Welt, so nebenbei bemerkt. Auf absolut jedes Land auf der Welt. Und das ist passiert. Und die Babylonier sind gekommen. Wie gesagt, die waren, das habe ich schon einmal genauer erklärt, gar nicht so sehr an Israel interessiert. Das ist einfach so mitgenommen worden sozusagen, weil es eigentlich darum gegangen ist, sich mit den Ägyptern rumzuprügeln. Und dieses kleine Israel ist zwischen die Fronten gekommen und war weg. Nun, nicht nur weg in dem Sinn, sondern die sind verschleppt worden. Also die gesamte Oberschicht, das heißt also jeder, der irgendwie lesen, schreiben konnte und irgendwie ein Gewandl angehabt hat, also alles außer denen, die wirklich schon nockert umgegrenzt sind, ist verschleppt worden. Nach Babylon verschleppt worden, irgendwo an Bewässerungskanälen mussten sie dann arbeiten und hatten nur ein großes Glück, die Babylonier haben sie angesiedelt als Ganzes. Also sie sind zusammengeblieben, sie konnten ihre Identität bewahren und sitzen da, sitzen in der babylonischen Gefangenschaft, ist ziemlich weit weg und dann kommt einer, den wir also heute lesen im Buch Jesaja ab dem 40. Kapitel, ein Prophet, der keinen Namen hat, ist unbekannt und der spricht plötzlich anders, der spricht vom kommenden Heil, dessen Predigt beginnt mit dem berühmten Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht Gott der Herr. Er spricht vom kommenden Heil. Es tritt was ganz Spannendes auf, was ganz, ganz, ganz Spannendes. Genauso wie das Volk vorher den Unheilspropheten nicht glaubt hat, glauben sie jetzt auch dem Heilspropheten nicht. Sie sagen, Trottel, jetzt richten wir uns da ein, jetzt schauen wir, dass wir irgendwie durchkommen, jetzt tun wir halt so ein bisschen um, tun wir halt so ein bisschen fromm, tun wir halt so ein bisschen um, aber richten wir uns ein. Und es hat ihm offenkundig niemand geglaubt, er hat bekanntlich recht gehabt, es kam dann die Perser, Kyros der Große kam, besetzte, zerstörte das babylonische Großreich und hat den Juden erlaubt, nach Hause zu gehen, und die durften dann nur noch einmal so ein kleines Königreich gründen. Also er hatte schon recht, dieser zweite Jesaja. Aber er hatte es auch unglaublich schwer. In seinem Buch tauchen immer wieder die sogenannten Gottesknechtslieder auf, davon gibt's 4 Stück. Die hören Sie zum Beispiel, wenn Sie in der Christmette drinnen sind und wenn volle Liturgie gehalten wird, werden die immer wieder gelesen. Die beziehen sich höchstwahrscheinlich zunächst einmal nicht auf Jesus, sondern auf diesen anonymen Propheten, der ein ganz besonders sanfter gewesen sein muss, ein ganz besonders lieber, ein ganz besonders freundlicher, duldender, leidender Mensch, den alle komplett verarscht haben oder auch wirklich kaut haben. Also das scheint also wirklich bis zu körperlichen Attacken gegangen zu sein, soweit man das überhaupt herauslesen kann. Ja, er war so unglaubwürdig, dass ja sein Name nicht erhalten ist, sondern erst wie es wieder in Israel waren, haben sie sich gedacht, na, der war eigentlich schon gescheit, der war schon von Gott gesandt, und haben ihn dann sozusagen an ihren größten und berühmtesten Propheten drangehängt, also so ein bisschen ein Zeichen der Wiedergutmachung, also irgendwie tut es uns schon leid, dass wir da nie geglaubt haben. Jetzt habe ich sie so ein bisschen hineingeredet, damit sie es verstehen. Es ist so ein Volk, das sich arrangiert, wo man sagt, ja, man kann eh nichts tun, wir tun halt so ein bisschen um und wir passen uns ein bisschen an und wir machen so ein bisschen um. Ja, also wir sind schon irgendwie Juden, wir sind schon irgendwie Christen, irgendwie halt, aber im Großen und Ganzen passen wir uns an. Und in dieser Situation hineinkommt dieser eigenartige Predigtext aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja, die Verse 12 bis 25. Da geht es eigentlich in jedem Vers um dasselbe. Es geht einfach immer um die Frage, ja, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Also seine reine Gottesrede, da redet nicht der Prophet, da redet Gott durch den Mund des Propheten. Was glaubt ihr eigentlich? Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Nicht? Glaubt ihr, ich bin ein König? Glaubt ihr, ich bin wie der dortige Gott Marduk hieß, der damals in Babylon? Glaubt ihr, ich bin so? Glaubt ihr, ich bin so? Und diese ganze lange Rede, die ich jetzt gar nicht vorlese, das sind wirklich 2 Druckseiten lang, die geht's nur darum, dass Gott unvergleichlich ist, dass er über allem droht, dass alles, was auf dieser Welt ist, das ist ein besonders schöner Ausdruck, finde ich witzig, ganz einfach, er thront über dem Kreis der Erde, also Gott, und alle Menschen, die darauf wohnen, alles Lebewesen, es ist nur wie Heuschrecken. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. So spricht der Heilige, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Mich berührt dieser Text, mich berührt er ganz tief, weil ich stelle mir eine Frage. Haben wir in unserem ganzen rationalen Handeln, in unserem ganzen, ja, man muss halt irgendwie mit den Gegebenheiten zurechtkommen, nicht eines zutiefst verloren? Ein Gefühl für die Größe und ein Gefühl für die Heiligkeit Gottes. Wenn ich diesen Predigttext lese, dann berührt es mich ganz furchtbar, weil ich mir denke, ja, mir sind zum Beispiel Leute wirklich an der Grenze des Todes stehen, schwerst krank sein, damit sie ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, wie groß Gott ist. Muss denn wirklich was Furchtbares passieren, dass die Leute plötzlich aufwachen, schauen, sagen, ja, Gott ist ganz anders, der ist unendlich, der steht weit über dem, was mich jetzt betrifft, der kann mein Schicksal wenden, der ist nicht gebunden an die Regeln dieser Welt. Wo ist unser Gefühl für das Heilige? Wo ist unser Bier dafür, was man zum Beispiel miterlebt, wenn man in einem orthodoxen Gottesdienst einmal dabei ist, wie die Leute ergriffen sind, aber wirklich im tiefsten Sinne des Wortes ergriffen sind von der Anwesenheit des Heiligen. Wo ist es bei uns hyperrationalen Menschen, die wir dauernd irgendwelche Kompromisse eingehen, die wir dauernd sagen, naja, wir sind Christen, aber so einfach ist es nicht, also jetzt machen wir den Kompromiss, dann machen wir den Kompromiss, dann schauen wir, dass wir da halt ein bisschen christlich sein dürfen und dort wieder. Aber im Großen und Ganzen schwimmen wir mit. Wir schwimmen einfach mit. Wir machen mit der Wirtschaft, wir machen mit Politik, wir machen mit Ungerechtigkeiten. Wir sagen irrsinnig oft, naja, da kann man halt nichts machen und sagen nie dazu, aber Gott kann alles ändern. Eigentlich ist unser ganzes Christentum eine unfassbar depressive Veranstaltung. Das sei mal ganz ehrlich gesagt. Das Ganze ist, so meine ich sehr oft, nur noch so eine Art Notbremse, so eine Art Notjoker. Im Alltag spielt Gott kaum mehr eine Rolle und vor allen Dingen spielt die Größe Gottes keine Rolle. Es ist so ein lieber älterer Herr, der sagt mir vielleicht noch Danke irgendwie fürs Essen oder so. Ist halt ein lieber Kerl, der liebe Gott. Aber seine Größe verlieren wir aus den Augen und da passiert dann immer etwas ganz, ganz Eigenartiges. Man macht Kompromisse, immer mehr Kompromisse. Man sagt dann irgendwie, ja, also eigentlich ist das alles Ausbeutung, es gibt so viel arme Leid und so weiter und so fort. Ist schon alles richtig, aber ich möchte schon, dass mir gut geht. Nein, man macht Kompromisse und wird damit zu einem Zahnrad. Und meine Lieben, wollt ihr Zahnräder sein? Darf ich euch einfach aus ganzem, ganzem Herzen vorschlagen, dass ihr euch am kommenden Sonntag, also morgen, wirklich mal so ganz einlasst auf die Idee der Größe Gottes. Von mir schaut euch irgendwelche Bilder an von Galaxien, vom Weltall, geht hinaus und schaut euch an, wie der Schnee wegschmilzt und vielleicht sich schon irgendwo irgendwas Grünes rührt. Schaut euch die Größe Gottes an. Lasst euch darauf ein, meditiert darüber, lasst diese Größe auf euch wirken. Lest euch diesen Predigttext durch nochmal, Jesaja 40, die Verse 12 bis 25. Und wenn ihr euch darauf einlasst, dann blickt danach auf euer Leben und fragt euch einmal, habt ihr nicht vielleicht viel zu viele faule Kompromisse gemacht? Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag euch allen.